Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der gedacht hat, die Welt ist aus den Fugen geraten, losgezogen ist, um sie zu retten und geschaut hat, ob man das im Bundestag tun kann. Rausgekommen dabei ist ein neues Buch von ihm mit dem schönen Titel Ich geh Bundestag und ein deutlich entspannterer Bestsellerautor, der sagt, ich habe die Angst vor dem Weltuntergang verloren. Herzlich willkommen, Leute, Philipp Möller, hallo.
Hallo.
Herr Möller, was hat Sie, als Sie sich zu einer Bewerbung als Weltrettungspraktikant im Bundestag entschlossen haben, dazu veranlasst zu glauben, alles geht hier den Bach runter und wir steuern unweigerlich auf einen Abgrund zu?
Das war eine Kombination aus ganz vielen Dingen, aber ich glaube, das fast zum Überlaufen gebracht hat natürlich der Einzug der AfD in den Bundestag. Also dieser Herbst 2017, diese 12,6%, dieses Wir werden sie jagen, das war für mich in Kombination mit dem Klimawandel, der ja inzwischen nicht mehr Wandel heißt, sondern Krise, auch inzwischen Katastrophe, in Kombination mit einem Überwachungsstaat, Flüchtlingskrise, religiösem Terror, Rechtsextremismus, ja, Globalisierung. Dieses Zusammenspiel aus scheinbar ganz, ganz furchtbaren Dingen hat mir wirklich Angst gemacht.
Mal zu schauen, was die verantwortlichen Politiker gegen diese Missstände tun, war ein Versprechen, das sie ihrer 6-jährigen Tochter gegeben haben. Wie kam es dazu?
Also meine Tochter musste leider genau die Schule besuchen, über die ich mal ein Buch geschrieben habe.
Mein erstes Buch, Ich geh Schulhof.
Und ich wusste ja, was da los ist. Aber die Alternative zu dieser Schule wäre noch schlechter gewesen. Alles andere hieße Privatschule und wir wollten sie eben auch nicht in so einer Bubble aufwachsen lassen. Also haben wir gedacht, wir probieren es. Die Schule war grausam, es war schwierig für sie und es gab vor allen Dingen so schlechte Toiletten, dass ein Malheur passiert ist. Sie war wirklich gefrustet und wir haben uns dann über die Welt unterhalten und ich musste ihr eben in der Sprache einer 6-Jährigen erklären, wie viele Probleme es so gibt. Und daraufhin habe ich ihr gesagt, gut, dann löse ich das Versprechen ein und gehe mal mit den Politikern schimpfen.
Wieso haben Sie gesagt, ich gehe direkt in den Bundestag?
Ja, ich habe gedacht, wenn schon, denn schon, fängst du mal oben an, ja.
Ich meine, Schulklos, da hätte man auch mit Lokalpolitikern drüber reden
ja,
können.
Ja, aber es ging ja längst nicht um die Schulklos. Also die eingangs genannten Themen, die müssen natürlich in der deutschen Filiale für Weltrettung behandelt werden. Und so habe ich den Bundestag da einfach mal verstanden. Also wenn irgendwo Entscheidungen getroffen werden, dann dort dazu kommt, ich habe das vor der Tür, ich bin Berliner, ich fahre da mit der S-Bahn hin. Und für mich war eben auch damals diese Frustration, diese politische Frustration einfach so hoch. Ich habe mich wirklich gefragt, Leute, wie kann das sein, dass ihr da sitzt mit 709 Abgeordneten und nichts dagegen tut, dass die Welt immer schlechter wird? Und dass ich dann feststellen musste, dass meine Grundthese eben vollkommen falsch ist, das war überraschend, sagen wir es mal so.
Da sprechen wir später nochmal intensiver drüber. Wir wollen Sie in Leute, aber auch als Mensch, Philipp Möller, ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, sie zu ergänzen, okay?
Oh je, ja, gerne.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes
die Kirche vom Staat trennen. Das ist ja so mein Überbleibsel, sag ich mal, aus meiner Zeit als Berufsatheist. Aber ich würde wahrscheinlich ganz stark darauf achten, dass Politik wirklich auf der Basis einer kritisch-rationalen Debatte stattfindet und nicht ideologisch oder weltanschaulich gefärbt ist.
Ich kann mich ärgern über.
Ich habe eine ausgesprochene Allergie gegen Unsinn. Also sobald Dinge behauptet werden, die nicht mit der Realität übereinstimmen, sofern ich das so beurteilen kann zumindest, dann werde ich ungemütlich.
Am wichtigsten in meinem Leben ist für mich?
Ja, meine Familie zuallererst mal.
Sie haben 3 Kinder.
Ich habe 3 Kinder, genau. Meine Frau und meine 3 Kinder, auch meine erweiterte Familie. Ich bin jemand, der sozusagen nicht nur Berufsatheist, sondern auch Berufshedonist ist. Ich genieße mein Leben gern und ich achte darauf, dass ich genug Freiräume habe neben der Arbeit, um auch zur Ruhe zu kommen.
Wenn ich meinen drei Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben sollte, wäre es der folgende.
Lasst euch nicht veräppeln. Wann immer euch jemand etwas erzählt, glaubt ihr ihm so lange nicht, bis er es euch beweisen kann. Nicht ihr müsst das Gegenteil beweisen. Wenn jemand eine Behauptung aufstellt, muss er sie auch belegen. Und ich finde, das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben kann, neben Liebe und Empathie und Mitgefühl und so weiter, ist ein kritisch-rationales Denken, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen und sich eben nicht auf den Arm nehmen zu lassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Möller, Umfragen zeigen, Politiker haben ein immer schlechteres Image. Immer mehr Menschen misstrauen den Parteien und glauben auch, dass unser politisches System nicht mehr richtig funktioniert. Wie groß war Ihr Vertrauen in die Politik und das politische System, als Sie im Bundestag als Weltrettungspraktikant angeheuert haben?
Mein Misstrauen war groß und ich möchte den Begriff Misstrauen mal umbenennen in Skepsis. Und skeptisch bin ich natürlich nach wie vor. Ich habe aber meine Haltung insofern verändert, als dass ich diese Politiker schelte, sage ich mal, die mir vorher, das muss ich ehrlich sagen, doch recht leicht über die Lippen gegangen ist, heute nicht mehr in der Form aussprechen kann. Also abgesehen von dem Terminkalender eines MdB, der Montag früh beginnt und Sonntagabend endet, Sitzungswoche wie Nicht-Sitzungswoche, ist mir eben klar geworden, dass es dort, zumindest nach meiner Erfahrung, wirklich die allerwenigsten sind, denen man irgendwie nachsagt, sie würden nur auf der faulen Haut sitzen oder gar den Lobbyisten in den Hintern kriechen oder so. Ich sehe, dass im Bundestag sehr bemüht, sehr konzentriert, sehr detailliert, präzise, gewissenhaft gearbeitet wird. Und das habe ich vorher ein bisschen anders gesehen.
Sie sagen ja, wir werden von Workaholics regiert. Wie viele Arbeitsstunden hat so eine Politikerwoche im Schnitt?
Na, 60, 70. Also man kann schon davon ausgehen, dass die, ich habe ja mit dem einen gesprochen, habe gesagt, boah, heavy, wie viel du arbeitest in so einer Sitzungswoche. Und dann sagte er, ja, die Nicht-Sitzungswochen sind noch schlimmer, weil da bin ich in meinem Wahlkreis. Da habe ich eine Veranstaltung nach der anderen. Da bin ich auf Diskussionsforen, auf Eröffnungen von Gartenfesten und so weiter. Die sind schon viel unterwegs. Und also gerade auch dieses ganze Instrumentarium im Bundestag, angefangen von der Arbeit im Büro des MdB, über die Arbeitsgruppe, in den Arbeitskreis der Fraktion, in die Ausschüsse bis ins Plenum, da kommen schon alleine so viele Termine zustande, dass man eigentlich sagen kann, also von 8 bis 8 jeden Tag sind die schon beschäftigt. Ja.
Und Sie sagen ja, die Arbeit ist zum Teil auch richtig, richtig anstrengend. 4 Stunden Ausschuss ist so anstrengend wie ein Semester Uni. Was ist daran so anstrengend, in so einem Ausschuss zu sitzen?
Also das ist einfach inhaltlich sehr, sehr dicht und es geht sehr schnell und es wird von allen Anwesenden eine hohe Konzentration erwartet. Man kann natürlich auch da sitzen und Löcher in die Luft gucken. Ich will da jetzt keine Partei nennen, aber das passiert natürlich auch, gerade aus so einer Pseudo-Rebellionshaltung. Die machen hier eh alle nur doofe Arbeit, so ungefähr. Aber dann wird man es da auch nicht lange aushalten, da wird man auch nicht ernst genommen. Wenn man mal so eine Vorlesung an der Uni erlebt hat, 90 Minuten dem Prof zuhören, gar noch sich aktiv beteiligen, dann wird man merken, dass man danach Hunger hat, ja, weil das Gehirn beim Denken unheimlich viel Energie verbrennt. Und 4 Stunden Ausschuss, das ist einfach wie eine Vorlesung nach der anderen. Das ist unheimlich dicht und geht unheimlich schnell.
Also Sie haben an Gewicht zugelegt, wenn Sie Ihr Praktikum gemacht haben, entnehme ich dem, nee, wenn das so viel Hunger macht.
Abgenommen, weil ich komme ja nicht zum Essen. Ich muss ja danach sofort in den nächsten Ausschuss.
Also Sie mussten Hunger leiden. In diesen Ausschüssen werden ja immer wahnsinnig viele Experten gehört. Verstehen die Politiker denn, was die sagen?
Ja, also gerade als Fachpolitiker, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass es da auch ein paar Nulpen gibt. Ja? Aber gerade als Fachpolitiker muss man einfach so gut gebrieft und informiert sein, dass man es versteht. Aber zu den Experten will ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich habe einen Ausschuss, eine Expertenanhörung im Ausschuss angehört, wo ich dachte, sonderbar. Die einzelnen MdBs fragen immer wieder die gleichen Experten. Und dann habe ich danach den MdB gefragt, bei dem ich im Praktikum war. Und er sagt, ja klar, die haben wir ja auch eingeladen. Also so eine Expertenanhörung funktioniert so, dass jede Fraktion sich den Wissenschaftler einlädt oder den Lobbyisten oder wie auch immer, der genau die Position vertritt, die man hören will. So, und dann lässt man den immer wieder zu Wort kommen und dann hört man auch so Sachen wie, also sie frage ich bestimmt nicht, weil von ihnen weiß ich ja, welche Position sie vertreten. Das finde ich schon eine sonderbare Haltung. Ich meine, wenn man etwas diskutieren will, soll man sich ja immer das beste Gegenargument anhören. Und wenn man denn die eigenen Leute da reinholt, die dann nur die Positionen vertreten, die man auch hören will, ich fand das ein bisschen sonderbar. Das ist auch nicht mein Demokratieverständnis, ehrlich gesagt. Oder sagen wir mal mein Diskursverständnis. Es gibt schon auch Momente, wo man im Bundestag sitzt und sich die Haare rauft und fragt, sagt mal Leute, was ist hier eigentlich los?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Sie beschlossen haben, ich gehe zu verschiedenen Fraktionen im Bundestag und schaue mir mal an, was da so alles richtig gemacht wird und was schief läuft und sich bei den Bundestagsabgeordneten als Weltrettungspraktikant beworben haben, haben die dann gleich gesagt, super, Herr Möller, auf Sie haben wir nur gewartet?
Nee.
Komisch eigentlich.
Ja, komisch. Ich bin ja notorisch naiv. Also ich bin tatsächlich ein bisschen so rangegangen. Das ist alles bedeutend schwieriger gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich musste Connections spielen lassen. Und dann hat es aber auch ganz gut funktioniert. Es war mir natürlich schon ein bisschen peinlich, zu einem Mitglied des Bundestags, der SPD, zu gehen und zu sagen, guten Tag, Möller, mein Name. Ich möchte gerne die Welt retten und jetzt mal zuschauen, wie Sie sich daran beteiligen. Aber der hat tatsächlich einfach Ja gesagt. Und dann war ich an Bord. Das war schon cool.
Die SPD war ja die erste Partei, bei der Sie hospitiert haben. War das Zufall?
Das hing mit den Connections zusammen. Ich bin in Berlin in so einem Netzwerkverein, wo jemand sagte, ey, spannendes Projekt, ich kenne einen MdB, melde dich da.
Und die SPD war schon eine Partei, die Ihnen von Ihren Ursprüngen her nahe stand, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt ja in meinem Elternhaus drei wichtige Dinge. Das war Volkswagen, der Tagesspiegel und die SPD. Das sind so die drei Säulen meiner Kindheit, so ungefähr. Zumindest waren das drei Dinge, die immer präsent waren. Und ich habe auch lange die SPD gewählt. Ich bin auch nach wie vor großer Freund der sozialdemokratischen Idee. Ich bin nicht mehr ganz der Meinung, dass sie mit besonders viel Leben erfüllt wird. Aber
das konnten Sie auch beobachten in der Zeit im Bundestag?
Also wenn man mit dieser Attitude des Weltretters hingeht, der wirklich was tun will, dann wird man bei der SPD tendenziell gerade von der Sprache und von der Herangehensweise an die Themen so ein bisschen enttäuscht. Das ist aus meiner Wahrnehmung eher Verwaltung als Gestaltung. Ich weiß, dass ich nicht allen Dingen der SPD damit gerecht werde, auch nicht allen Landesregierungen beispielsweise. Und ich bin ja sowieso immer wieder auf die Nase gefallen, wenn ich gedacht habe, ich könnte von den drei Buchstaben, die hinter einem Namen stehen, tatsächlich sichere Rückschlüsse auf die Person und auf ihre Position ziehen. Also auch innerhalb einer Partei gibt es so komplexe Diskussionen und SPD ist nicht gleich SPD und das gilt eben für alle Parteien.
Richtig überrascht waren Sie, als Sie hospitant bei der FDP waren, einer Partei, mit der Sie eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten ursprünglich. Was hatten Sie an der FDP auszusetzen?
Also ich musste feststellen, dass ich Politik und Parteien vor allen Dingen sehr stark emotional bewertet habe. Das sicherlich auch immer noch tue.
Wie die meisten von uns
wahrscheinlich. Genau, ja. Das ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl. Also gerade wenn ich mir heute den Erfolg der Grünen angucke, dann ist das ja auch so ein bisschen, zu wem zähle ich mich eigentlich? Was ist zu meinem Image? Da gehört ja auch ein Selbstbild dazu. So wie man vielleicht auch eine Automarke oder eine Handymarke wählt oder so. Und ich bin eigentlich nur deswegen zur FDP gegangen, weil ich meinen Leserinnen und Lesern beweisen wollte, dass die FDP sich nicht für die Weltrettung, sondern nur für die Unternehmensrettung interessiert. Und damit bin ich ehrlich gesagt mächtig auf die Nase gefallen. Ich musste überrascht feststellen, da rennen eben nicht nur gut gekleidete Yuppies mit teuren Uhren rum, sondern auch das ist eine total vielfältige Partei. Und die FDP hat mich vor allen Dingen dadurch überrascht, dass sie unglaublich detaillierte Anträge schreibt. Also ich habe mir zum Beispiel den Glyphosat-Antrag von verschiedenen Parteien angeguckt. Der Glyphosat-Antrag der Linken hat eine Seite, der Grünen hat eine Seite, und zwar wenige Zeilen. Und der FDP hat 4 Seiten mit Quellenangaben, mit Zahlen. Die FDP, der fehlt ein bisschen die Emotion. Ich glaube, das kann man vorsichtig so sagen. Das sind halt so klassische Politik-Nerds. Die wollen für alles Zahlen, Daten, Fakten und Belege haben.
Das kommt ihnen doch inzwischen, glaube ich, ziemlich entgegen.
Ja, klar.
Sie sind heute nach wie vor parteilos, arbeiten aber halbtags für einen FDP-Abgeordneten, den Sie damals begleitet haben. Wenn Ihnen zu Beginn Ihres Praktikums jemand gesagt hätte, Philipp, du wirst irgendwann mal für die FDP arbeiten, was hätten Sie dem geantwortet?
Ich hätte laut gelacht und wäre wahrscheinlich sofort in die nächste Berliner Kneipe gerannt und hätte gesagt, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr denkt ja mal, ich würde mal für die FDP arbeiten. Nee, ist ja Quatsch. Das überrascht mich bis heute manchmal noch ein bisschen, zumal ich unbedingt vorhatte, zu den Grünen zu gehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Möller, Sie haben ja eben gesagt, eigentlich hat Ihr Herz längst den Grünen gehört und Sie haben auch darüber nachgedacht, da auch mitzumachen. Allerdings bevor Sie Ihr Praktikum als Weltrettungspraktikant im Bundestag gemacht haben. Warum haben Sie sich bei den Grünen dann letztlich wieder erwarten, doch nicht so zu Hause gefühlt wie ursprünglich erwartet?
Also man muss über die Grünen genau das sagen wie über alle anderen Parteien. Es gibt dort die unterschiedlichsten Positionen. In den 50 Shades of Grün gibt es die verschiedensten Schattierungen und da gibt es sehr dogmatische, irrationale, ökoromantische Positionen. Aber es gibt eben auch, und das glaube ich ist gerade so um das Duo Baerbock-Habeck herum angesiedelt, sehr, sehr pragmatische Herangehensweisen an Umwelt und Klimaschutz.
Aber das müsste Ihnen doch entgegenkommen.
Das ist auch so. Deswegen, nur weil ich heute eben für einen pragmatischen FDP-Abgeordneten arbeite, heißt das nicht, dass ich ein Problem mit allen Grünen habe. Ganz im Gegenteil. Ich versuche, die progressiven Kräfte der deutschen Politiklandschaft zu identifizieren und nach Möglichkeit auch zu unterstützen. Und ich weiß, dass es innerhalb der Grünen genauso progressive und pragmatische Kräfte gibt wie der Mann, für den ich jetzt arbeite. Ich bin jetzt nicht unbedingt bei einer solchen bei den Grünen gelandet. Denke, dass da eher eine Ökoromantik vorherrscht, dass da auch apokalyptisch argumentiert wird. Die Uhr tickt. Und genau das ist eben die Herangehensweise, von der ich mich verabschiedet habe. Aber ich bin weit davon entfernt, Parteien über einen Kamm zu scheren.
Aber bei der CDU haben Sie noch nicht mal reingeguckt. Das finde ich erstaunlich.
Ja, ich finde es auch heute ehrlich gesagt schade. Man muss dazu sagen.
Sie haben es nicht gemacht, weil das C im Namen ist. Und Sie gesagt haben, eine Partei, die ein C im Namen hat mit christlich, das kann sowieso nicht mein Ding sein. Da muss ich nicht reingucken.
Also ich könnte tatsächlich wegen meiner sehr rationalen Weltanschauung, hätte ich schon Schwierigkeiten mit dieser stark weltanschaulich gefärbten Partei und vor allen Dingen für die zu arbeiten. Aber ich wünsche mir heute im Nachhinein doch da reingeschaut zu haben. Und ich bin ja weiterhin Autor, vielleicht mache ich das ja auch nochmal, keine Ahnung.
Aber bei der CSU in Bayern haben Sie zumindest kurz reingeschnuppert.
Richtig, ich habe einen Stiftungskollegen, der heißt Holm Putzke. Holm Putzke ist Professor für Strafrecht an der Uni Passau und Kreisvorsitzender, wenn mich nicht alles täuscht, in Passau. Und der hat mir mal die Passauer CSU gezeigt. Und ich bin nach wie vor überrascht, rückwirkend, beziehungsweise ein bisschen erschrocken von meiner eigenen, damals wirklich sehr ideologischen Herangehensweise. Für mich war klar, alles, was CSU ist, muss falsch sein. Der Holm Putzke leistet dort eine sehr gute Arbeit. Und der hat mir tatsächlich auch Leute in der CSU vorgestellt, die eine sehr rationale und kluge Herangehensweise an Politik haben. Und ich bin heute auch deutlich offener, was das angeht. Ich würde mir im Nachhinein auch wünschen, ein Praktikum bei der CDU gemacht zu haben. Denn auch wenn die das C im Namen haben und gerade, ich sage jetzt mal, bei Themen rund um Schwangerschaftsabbruch, Sexualität, Familienpolitik und so weiter, immer wieder Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht gehen aus meiner Perspektive, sind sie in anderen Bereichen wiederum ziemlich rational aufgestellt. Ich mag es, mich selbst zu überraschen und ich mag es, von eigenen festgefahrenen Denkmustern wegzukommen, mich selbst zu enttäuschen mit Bindestrich. Und Insofern würde ich heute auf jeden Fall mal bei der CDU reinschauen wollen und mir auch die CSU genauer angucken wollen. Ja?
Vielleicht hört es ja jemand von denen und lädt sie noch ein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Möller, bei der CDU haben Sie nicht reingeschnuppert, haben wir gehört, auch wenn Sie das im Nachhinein bereuen. Was Sie aber gemacht haben, ist bei der AfD reinzuschnuppern. Sie haben erst lange gezögert, ob Sie da Praktikum machen sollen, haben es aber letztlich dann doch gemacht. Warum?
Man muss sich natürlich gerade die Parteien angucken, die man als das größte Problem von Anfang an identifiziert. Also ich meine, der Einzug der AfD in den Bundestag war für mich mit ausschlaggebend dafür, überhaupt dieses Buch zu schreiben. Und ich halte es für vollkommen falsch und gefährlich zu glauben, dass wir die AfD loswerden, indem wir sie ignorieren. Ich halte es auch für vollkommen falsch und gefährlich, in einer Art Beißreflex alles als falsch zu bezeichnen, was die AfD sagt. Das ist schlecht. Das ist genauso bei Horst Seehofer schlecht. Also grundsätzlich alles als falsch zu bezeichnen, was Politiker sagen, die einem nicht in den Kram passen, das ist eine ganz schlechte Diskursmanier.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie beobachtet haben, dass die Leute förmlich einen Bogen um einen machen, sei es im Aufzug oder sei es, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant essen geht. Wenn Sie denken, derjenige gehört zur AfD, ist es den AfD-Leuten selber auch bewusst?
Natürlich. Das ist denen vollkommen bewusst. Das spielen die ja auch ganz bewusst aus, die Opferkarte. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann konfrontiert mit dem Antimuslimismus, den ich dort gehört habe, gesagt, dass mich das an den Antisemitismus erinnert. Und da sagten die, also die eigentlichen Juden, die sind heute wir. Das ist natürlich, der Spruch geht halt gar nicht, aber deswegen steht er auch genauso im Buch. Die fühlen sich sehr wohl als Opfer und genau deswegen halte ich es auch für vollkommen falsch, sie dazu zu machen, weil sie daraus natürlich auch Kraft schöpfen. Also ich würde mich jederzeit mit einem AfD-Abgeordneten immer an den Tisch setzen und streiten wollen. Das ist wichtig. Helmut Schmidt hat gesagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Wir müssen das machen und wir müssen ihnen dort Recht geben, wo sie Recht haben, weil sie ansonsten, wie mein Freund Michael Schmidt-Salomon sagt, mit halben Wahrheiten ganze Erfolge erzielen. Das dürfen wir ihnen nicht überlassen. Wenn sie irgendwo Positionen haben, die stimmen, dann muss man auch sagen, hier stimme ich ihnen zu, aber, und dann muss man sie auseinandernehmen. Und ich glaube, das ist das richtige Rezept.
Wie viel Fremdenfeindlichkeit und fremdenfeindliche Sprüche haben Sie denn gehört in der Zeit bei der AfD?
Viel. Also kurz beantwortet.
Obwohl die ja wussten, Sie sitzen mit im Raum.
Ja.
Und Sie werden ein Buch darüber schreiben.
Ja, ja. Die haben also gerade die eine Person, ich glaube, also die eine Frau, hat eigentlich auch erst dann richtig losgelegt, als ihr klar wurde, dass meine Vorstellung als Weltrettungspraktikant eben kein Witz war, sondern dass ich tatsächlich zu Recherchezwecken mit dort sitze. Und da hat die erst richtig vom Leder gezogen. Das war nicht bei allen so. Also ich meine, wir sind dann natürlich auch essen gegangen, japanisch. Und da habe ich gesagt, Mensch, jetzt geht er hier beim Ausländer essen. Er sagt, wir haben überhaupt kein Problem grundsätzlich mit Ausländern, sondern wir haben Probleme mit illegalen Ausländern, mit denen, die hier unser Sozialsystem so und dann legen die wieder los. Ja, das heißt, die versuchen da schon zu differenzieren, aber man kommt eben doch recht schnell dazu, dass Deutschland den Deutschen gehören sollte und da, denke ich, kann man sie beim Schlafittchen packen und über die Probleme sprechen, die aus diesem nationalstaatlichen protektionistischen Denken hervorgehen und dann kommt man auch in eine spannende Diskussion.
Haben Sie denn jetzt weniger Angst vor der AfD, als Sie ursprünglich hatten?
Ach, das weiß ich gar nicht. Es gibt natürlich beängstigende Tendenzen, ohne Frage. Es gibt auch höchst problematische Aktivitäten. Aber ehrlich gesagt war ich gerade im Herbst 2017 auch angesichts der restlichen rechtsnationalistischen Entwicklungen in Europa und teilweise auch der Welt, habe ich das so ein bisschen fortgesponnen und hab gedacht, wir steuern eigentlich auf eine rechte Weltdiktatur zu. Davor habe ich keine Angst mehr. Die Demokratiewerte gehen in allen demokratischen Ländern hoch mit den Jahrzehnten. Die Länder, in denen überhaupt demokratische Zustände herrschen, werden auch mehr. Und auch wenn Fortschritt nicht linear ist, sondern durchaus mal kleine Rückschritte hat, gehe ich davon aus, dass unsere Demokratie eher zunehmen und stärker werden wird, als dass Trump und Co. das tatsächlich zerstören können. Das sehe ich nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Möller, wie kam es jetzt von dem Mann, der ausgezogen ist, um die Welt zu retten, weil er dachte, wir sind kurz vor der Kippe, zu dem Philipp Möller, der heute vor mir sitzt und sagt, ich habe die Angst verloren, ich habe damals tief in einer apokalyptischen Filterblase gesteckt?
Das war ein längerer und stellenweise eben auch schmerzhafter Weg, weil ich mich ja damit auch aus einem Milieu verabschiedet habe, von dem ich ein bisschen befürchtet habe, und in kleinen Teilen tritt das heute auch ein, dass mein Ausstieg aus dieser Filterblase eben als Absage wahrgenommen wird und ich jetzt als Feind wahrgenommen werde. Also es gibt so eine Frage, die mir gezeigt hat, dass ich offensichtlich eine vollkommen falsche Weltanschauung habe. Und die hat Hans Rosling gestellt. Das war ein schwedischer Professor für Weltgesundheit.
Ein Statistiker.
Statistiker, genau, der eine Frage gestellt hat, nämlich die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich in den letzten 20 Jahren A verdoppelt, ist B gleich geblieben oder C halbiert. Und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass das entweder A oder B ist. Aber richtig ist C. Die Anzahl der Menschen in extremer Armut hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Und das mag jetzt komisch klingen, aber man sollte sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ich eigentlich überhaupt keine Weltanschauung hatte, weil ich mir die Welt nicht angeschaut habe. Ich bin davon ausgegangen, dass alles schlechter wird. Und das stimmt eben nicht. Und dann kommen Folgedaten. Der Zugang zu Medizin, der Zugang zu Bildung, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Geburtenrate. Ja, wer weiß schon, dass die Geburtenrate heute weltweit nur noch bei 2,49 liegt. Also von einer Bevölkerungsexplosion sind wir eben weit entfernt. Aber es gilt nicht nur für Menschen. Ich weiß, dass wir große ökologische Probleme haben und ich will die keineswegs kleinreden. Wir haben jede Menge zu tun. Aber alleine die Tatsache, dass die Fläche der Naturschutzgebiete zu Land und zu Wasser in den letzten 5 Jahren verdoppelt wurde, ist für mich einfach eine neue Nachricht gewesen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ja, aber dafür gibt's ja Quellen. Also natürlich.
Was für Quellen hat denn Hans Rosling rangezogen?
Also vielfach ist es die UNO und die Weltbank, aber es gibt eine gute Homepage, die man sehr schnell aufrufen kann, die heißt ourworldindata.org, also unserewelt-in-daten.org, und da sieht man auf einen Blick die Quellen. Wir haben es hier zu tun mit der Darstellung der Realität, und das ist ja auch der Untertitel von Hans Roslings Buch. Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Und wenn es Probleme gibt, dann müssen wir die anerkennen. Ja, und es gibt genug Leute, die diese Probleme nicht anerkennen. Stichwort Klimawandel, Stichwort AfD, Trump und Co. Aber wir müssen eben genauso anerkennen, dass sich die Mühen, die Welt zu verbessern, offensichtlich auch lohnen. Denn es werden sehr viele Dinge langsam, aber sicher immer besser. Und wenn man das nicht anerkennt, dann muss man Zyniker werden, dann muss man glauben, dass die ganzen Mühen von internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, UN und so weiter, alle umsonst sind. Dann muss man auch glauben, dass wir alles umschmeißen müssen, was wir heute haben, damit die Welt besser wird. Aber die Welt wird schon besser. Das ist das Verrückte. Und das war für mich das, was mir gezeigt hat, dass ich auf einem Holzweg unterwegs bin, und zwar noch dazu auf einem moralistischen, weil ich es sehr gut beherrscht habe, diese schwer empörte Sprache zu sprechen. Ich bin entsetzt, ich bin entrüstet, das geht gar nicht. Politiker sollten sich schämen, und ich kann das auch gut. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ach Philipp, dir könnte ich den ganzen Tag beim Schimpfen zuhören. Ja, und ich muss da einfach vorsichtig sein, dass ich nicht mehr in diesen Imperialismus verfalle, weil ich einfach glaube, dass er dem gesellschaftlichen Klima überhaupt nicht gut tut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nachdem Sie die Einsicht gewonnen hatten für sich, dass die Welt, wenn man sie mit der Datenlage abgleicht, doch nicht so schlimm ist, wie Sie ursprünglich gedacht haben, dann müssten wir eigentlich denken, sind Sie nur noch mit einem breiten Grinsen durch die Gegend gelaufen. War dem so?
Ehrlich gesagt, ja, anfangs schon. Also gerade als ich mich dann vertieft in diese Daten reingelesen habe und merken musste, dass ich tatsächlich in einer Weltanschauung von 1960 hängen geblieben war, obwohl ich erst 20 Jahre später geboren bin, ist mir schon ein breites Grinsen übers Gesicht gekommen, weil ich dachte, die Welt ist viel besser, als ich es dachte, und die Zukunft wird auch besser sein. Es klingt jetzt natürlich schnell so, als sei ich jetzt der Optimist, der jetzt mit der rosaroten Brille rumläuft. Das stimmt ja nicht, sondern die Welt wird besser, weil sie besser gemacht wird. Das heißt, es braucht natürlich Aktivität dazu. Aber die Aktivität lohnt sich eben. Und auch da will ich einen Begriff vom Rosling aufgreifen, der sagt, ich bin weder Optimist noch Pessimist. Ich bin Possibilist, weil ich davon überzeugt bin, dass es möglich ist, die Welt zu verbessern. Und das finde ich eine sehr gesunde Perspektive, weil sie eben auch klar macht, dass man dafür etwas tun muss. Und daran beteilige ich mich jetzt, an einer Klimapolitik, die ich für sinnvoll halte.
Sich aktiv beteiligen, das tun ja die Mitglieder der Fridays for Future-Bewegung auch. Sie haben diese Bewegung früher sehr unterstützt, haben sich da sehr zu Hause gefühlt. Inzwischen haben Sie da ein bisschen Probleme damit. Inwiefern?
Naja, ich will das mal so sagen, ich leiste Manöverkritik. Ich leiste keine grundsätzliche Kritik. Ich finde es sehr gut, dass Menschen sich für Klimaschutz einsetzen. Ich will nur sagen, letztens ist das in einem Gespräch mit einer Freundin deutlich geworden. Die sagte, aber Philipp, es ist doch gut, dass mal endlich irgendwas getan wird. Nein, nicht irgendwas. Wir müssen schon das Richtige tun. Ansonsten erweisen wir dem Klima einen Bärendienst. Also mein Problem ist einmal der starke apokalyptische Tonfall, der bei den Fridays for Future herrscht. Ich weiß, dass das nicht für alle gilt. Ich sage das immer dazu, das ist eine riesige Bewegung, ein Movement. Und ich kann natürlich nie die ganze Breite abstecken. Aber wenn ich höre, dass 14-jährige Menschen Angst davor haben, in 10 Jahren keine Luft mehr zum Atmen zu haben. Wenn andere Folien an die Wand werfen, wo drauf steht, es könnte sein, dass es in 16 Jahren keine Erde mehr gibt. Wenn also regelrechte Weltuntergangsszenarien gezeichnet werden, dann erinnert mich das ehrlich gesagt schon mal an andere Weltuntergangssekten.
Aber es gibt ja Wissenschaftler, die sehr hinter den Fridays for Future stehen.
Also
und auch sagen, es kann brandgefährlich werden, ja. Leute, wenn Kippeffekte eintreten, wenn wir über 2 Grad wandern.
Genau, es kann gefährlich werden und ich stehe zu 100% hinter dem Pariser Klimaabkommen. Ich schlage eben nur einen anderen Weg dahin vor.
Nämlich?
Die Flucht nach vorne antreten, anerkennen, dass Menschen nun einmal Energie brauchen und ich halte den Ruf nach Verzicht nicht nur für naiv, sondern vor allen Dingen für gefährlich, weil er die Leute glauben lässt, dass wir das Problem mit Verzicht lösen könnten. Wenn jemand ab sofort nicht mehr fliegen will, dann ist das ja absolut seine oder ihre Entscheidung. Aber zu glauben, dass damit das Problem gelöst wäre, ist eben gefährlich, denn wir müssen bedeutend mehr tun, als nur nicht mehr zu fliegen. Wir müssen es schaffen, Technologien zu entwickeln, die berücksichtigen, dass wir von heute 7 Milliarden Menschen auf etwa 10 bis 11 Milliarden Menschen im Jahr 2100 anwachsen werden, dass diese Menschen...
Also doch Bevölkerungsexplosion.
Ja, eben keine Explosion. Es gibt natürlich noch einen Anstieg, aber der stoppt im Jahr 2100 bei etwa 10 bis 11 Milliarden Menschen, weil eben die Geburtenrate schon runtergegangen ist. Aber diese Menschen brauchen Energie. Die werden auch mit zunehmendem Ausgang aus der Armut noch mehr Energie brauchen. Nur das Spannende ist ja, dass der Ausgang aus der Armut eben bedeutet, dass sie weniger Kinder kriegen und dass wir damit eben auch das Bevölkerungswachstum dann im Griff haben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen auf der Welt so gut wie möglich geht, damit sie anfangen, überhaupt ressourcenfrei zu haben, über Klimaschutz und Umweltschutz nachzudenken.
Was schlagen Sie also vor?
Wir müssen, sagen wir mal vor allen Dingen bei der Energieproduktion, es schaffen, CO2-frei Strom zu produzieren, so dass wir damit wirklich auch unser Stromnetz bedienen können. Also Forschung, 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 weiterdenken, Innovationen voranbringen. Das heißt eben nicht sich auf die faule Haut legen und daran glauben, dass schon irgendjemand eine gute Idee haben wird, sondern Geld in die Forschung. Das ist meines Erachtens das, was wir jetzt tun müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren in den USA, als Greta Thunberg ihre denkwürdige Rede gehalten hat vor den Vereinten Nationen. Wie fanden Sie die Rede?
Denkwürdig ist vielleicht der beste Begriff. Die Rede hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich finde, bei ihr immer klarer wird, dass sie schwerst moralisch mit einem gigantischen Vorwurf argumentiert. Sie hat natürlich auch gute wissenschaftliche Argumente, das muss man sagen. Aber mich stört an Greta Thunberg, dass dieses Mädchen einen gewissen Prophetenstatus eingenommen hat. Und diese Rede hat in erster Linie gezeigt, dass Greta Thunberg, das sagt sie auch von sich selbst, nur in Schwarz-Weiß denken kann. Das hängt mit ihrem Asperger-Autismus zusammen. Und dass sie nicht in der Lage ist, Zwischentöne wahrzunehmen. Und die Klimadebatte ist wie alle anderen Debatten eben nicht in Schwarz oder Weiß zu führen. Es kann nicht sein, dass man entweder Greta Thunberg-Fan oder Donald Trump-Fan ist. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja noch Positionen dazwischen. Es gibt übrigens auch bei Wissenschaftlern Positionen dazwischen. Hier gibt es Hochrechnungen, es gibt sehr gute Szenarien. Es gibt natürlich Worst-Case-Szenarien, aber die sind nicht unbedingt immer die wahrscheinlichsten. Also man muss sich das schon sehr genau angucken. Und mich stört an den Fridays for Future, dass sie sich die Worst-Case-Szenarien rauspicken und anhand dieser Worst-Case-Szenarien eben den Weltuntergang an die Wand malen und daraus teilweise wirklich auch die falschen politischen Forderungen ableiten. Denn eine CO2-Steuer zum Beispiel, wie sie von den Fridays for Future ganz, ganz stark gefordert wurde, ist die sogenannte Preissteuerung. Und das sagt Ihnen jeder Wissenschaftler, jeder Wirtschaftswissenschaftler, dass die Preissteuerung das falsche Instrument in Sachen Klimaschutz ist. Man muss die Menge steuern. Man muss sagen, wir wollen im Jahr 2050 bei Netto Null sein und wir sind heute bei Wert X. Das heißt, wir müssen jedes Jahr das CO2-Limit ein Stückchen runtersetzen. Und das schafft der Emissionshandel, der das bedeutend präzisere und treffsicherere ökologische Instrument ist als die CO2-Steuer.
Sie haben ein paar Dinge von denen, die Sie eben gesagt haben, öffentlich auf Facebook geäußert. Was ist dann passiert?
Ich kann mich dann und will mich da auch gar nicht mit größeren Akteuren wie zum Beispiel einem Dieter Nuhr vergleichen. Dieter Nuhr hat 3 Witze über Greta Thunberg gemacht und der erlebt einen wirklichen Shitstorm. Bei mir ist das wahrscheinlich eine kleine Gruppe von 30, 40 Leuten, die sich furchtbar aufspielt darüber, dass ich die Fridays for Future eben in Tendenzen als säkular-religiöse Bewegung bezeichnet habe. Das ist nicht so leicht wegzustecken, vor allen Dingen, wenn man wie ich einer gewissen Gefallsucht ausgestattet ist. Und ehrlich gesagt, das war ja die größte Angst, die mir dann begegnet ist. Ich habe die Angst vorm Weltuntergang direkt eingetauscht gegen die Angst davor, öffentlich zuzugeben, keine Angst mehr vorm Weltuntergang zu haben. Das zeigt sich jetzt eben. Also sobald man die Fridays for Future, wenn auch nur in Teilaspekten, kritisiert, wird man zumindest von einem gewissen Teil sofort in die Ecke des Feindes gestellt, des Gegners. Und ich glaube, was wir jetzt merken müssen, auch anhand der Debatte, dass es eben nicht nur ein Erdklima gibt, sondern auch ein gesellschaftliches Klima, das geschützt werden will. Auch das hat Kipppunkte. Und wenn ich höre, dass ein junger Mann von den Fridays for Future eben ganz offen und auch die Extinction Rebellion ganz offen die Frage stellt, ob Demokratie das richtige Instrument sei, um die Klimakatastrophe zu verhindern, dann gilt das sicherlich nicht für alle, aber dann müssen wir hellhörig werden und sagen, liebe Leute, wir müssen das in einem demokratischen Diskurs entscheiden.
Herr Müller, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir alle haben jede Menge Dinge gehört, über die es sich, auch wenn der ein oder andere vielleicht eine andere Meinung hat, nachzudenken lohnt. Ich habe noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz in die Tasche.
Da bin ich gespannt.
Ja.
Und ich freue mich natürlich auch, wenn es Feedback gibt. Ich diskutiere auch gerne darüber und denke, das ist genau das, was wir jetzt schaffen müssen, einen ruhigen, rationalen Diskurs führen.
Ich habe für Sie das Buch Wildes Wissen von Anders Inzet. Das ist einer der weltweit bekanntesten Wirtschaftsphilosophen. Es hat den schönen Titel Klarer Denken, als es die Revolution erlaubt und will die Philosophie der Vergangenheit mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien von morgen verbinden. Ich dachte, das könnte Sie vielleicht interessieren.
Das gefällt mir. Vielen Dank.
Viel Spaß beim Lesen und alles Gute.
Danke sehr.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.